Ja, dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen hier in Frankfurt. Und wie gesagt, das Thema heute der Wettbewerbe, das war das Thema eines Buches, das im Jahr 2010 erschienen ist. Und der Untertitel lautet eben, warum wir immer mehr Unsinn produzieren. Und jetzt ist damit mal grundsätzlich nicht gemeint, dass Wettbewerb an sich etwas Negatives ist, sondern es geht um eine ganz bestimmte Idee. Nämlich um die Idee, dass man sich in Bereichen, wo es keinen Markt gibt, da könne man sich sozusagen die Effizienz, die mit dem Markt verbunden ist, künstlich herbeizaubern, indem man künstliche Wettbewerbe inszeniert. Und das sind diese Wettbewerbe, die hier eigentlich gemeint sind. Und damit man das ein bisschen besser versteht, beginne ich gleich einmal mit Beispielen. Das erste Beispiel, das geht zurück ins China des 19. Jahrhunderts. Dort wurde damals von Paläontologen nach Dinosaurierknochen gegraben. Das ist eine relativ mühsame Angelegenheit. Und da haben die sich überlegt, ja, was sie denn tun könnten, damit sich die lokale Bevölkerung, also die Bauern in dieser Gegend, auch etwas an der Suche beteiligen. Und sie sind dann draufgekommen, ja, man könnte doch eigentlich jedem Bauern, der einen Knochenteil abliefert, eine Prämie zahlen. Ja, die Bauern haben sich die Chance nicht entgehen lassen. Wann immer sie einen größeren Knochen gefunden haben, haben sie den zerschlagen in kleinere Teile, sodass sie dann möglichst viele Knochenteile abliefern konnten. Das hat aber die Arbeit der Paläontologen nicht gerade erleichtert. Vielleicht sehen deshalb auch einige Dinosaurier so eigenartig aus in der Rekonstruktion heute. Und jetzt sagen wir uns aus heutiger Sicht, ja, das war ja naiv von diesen Paläontologen, das hätten die doch sehen müssen, aber wir machen heute genau dasselbe, zum Beispiel in der Wissenschaft. Nicht, dort werden wir ja beurteilt nach Zahl der Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Und was macht man jetzt, wenn man irgendeine Idee hat? Ja, grundsätzlich dasselbe wie die Bauern damals in China. Man versucht diese Idee über möglichst viele Artikel zu verteilen, weil das, was nachher zählt, ist ja die Zahl der Publikationen und nicht der Inhalt. Der leidet dann natürlich ein bisschen darunter, wird mit der Zeit immer irrelevanter, immer langweiliger und damit das Ganze nicht so auffällt, verpackt man das Ganze in einen wissenschaftlichen Jargon oder wie in meiner Wissenschaft der Volkswirtschaftslehre, man versucht es möglichst kompliziert mathematisch formal darzustellen, um so etwas von der Banalität des Inhalts abzulenken. Ja, auch das zweite Beispiel hier hat dann durchaus einen Bezug zur heutigen Realität. Das geht nicht ganz so weit zurück. Das ist das Hanoi zur Zeit der französischen Kolonialregierung. Ja. Störung kann vom Telefon wahrscheinlich. Kann ich im Moment aber nicht viel machen.
Nee, ist nur anmachen. Ja. Ja. Da müssen Sie nur den einen Schalter umlegen. Ah. Das ist. Nee, das ist falsch.
Anders.
Ja,
das.
So, jetzt kommen Sie auch.
Ja, jetzt hört man mich zu stark. Vorher hat man mich zu wenig gehört, jetzt zu viel. Ja. So, jetzt gut, so jetzt. Wunderbar. Also, zweites Beispiel. Das geht zurück ins Indochina zur Zeit der französischen Kolonialregierung. Da herrschte damals eine Rattenplage und da haben sich die zuständigen Kolonialbeamten auch überlegt, was sie denn tun könnten, damit sich die Bevölkerung beteiligt an der Beseitigung dieser Rattenplage. Und sie sind da naheliegenderweise draufgekommen, jeder, der eine tote Ratte abliefert, bekommt eine Prämie. Ja, was haben die Menschen gemacht? Sie haben damit begonnen, Ratten zu züchten, sodass sie danach möglichst viele tote Ratten abliefern konnten. Das hat aber auch das Problem nicht gelöst, ganz im Gegenteil, es hat das Problem nochmal verschärft. Und auch hier können wir heute wiederum ganz ähnliche Tendenzen beobachten, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Nicht dort soll ja zunehmend ein sogenanntes Pay-for-Performance eingeführt werden, also der, der mehr Qualität liefert, bekommt mehr Geld. Und was ist dann die gemessene Qualität im Gesundheitswesen? Das sind typischerweise so Dinge, wie hat man allen die Medikamente verabreicht, die man verabreichen soll, wurden alle geimpft in einer gewissen Gegend, sind alle Arztpraxen auf dem neuesten Stand der Technik, wurden alle richtig ausgebildet, die da arbeiten und so weiter. Und das heißt, in einem solchen System lohnt es sich eigentlich ständig neue Krankheiten zu entdecken, deren Prävention bzw. Heilung man sich dann als Qualitätsmaßnahme abgelten lassen kann. Oder entdecken ist eigentlich schon freundlich formuliert. Im Englischen gibt es den Begriff Disease Mongering und der bezeichnet eigentlich die Tatsache, dass Krankheiten auch erfunden werden zum Teil. Oder man kann es natürlich auch tun mit geschickter Definition von Grenzwerten. Wenn wir zum Beispiel einen Cholesterinspiegel nehmen, dann war der Grenzwert ursprünglich relativ hoch angesetzt. Das ist jetzt nicht so interessant, weil da sind die meisten Menschen gesund. Also hat man den im Verlauf der Zeit immer mehr gesenkt. Dadurch wurden per Definition immer mehr Menschen krank und man konnte die dann mit entsprechenden Medikamenten behandeln. In Norwegen hat man das genauer untersucht und festgestellt, dass da fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung einen falschen Cholesterinspiegel aufweist. Wenn man die Norweger aber dann sonst vergleicht mit anderen Ländern, gehören die mit zu den gesündesten Menschen überhaupt. Ja, und damit sind wir schon mitten im Thema. Und was ist jetzt eigentlich die Illusion oder die Illusionen, die verbunden sind mit solchen künstlich inszenierten Wettbewerben? Die erste Idee habe ich genannt, die Marktillusion. Nämlich die Idee, dass sich Markt und Wettbewerbe sozusagen wie siamesische Zwillinge verhalten. Also da, wo Markt ist, ist auch Wettbewerb und umgekehrt. Das ist in der Realität nicht so. Es gibt ganz viele Wettbewerbe, die haben mit Markt gar nichts zu tun, zum Beispiel im Sport oder dieses Ritterturnier, das hier abgebildet ist. Und auf der anderen Seite gibt es wiederum Märkte, da gibt es praktisch keinen Wettbewerb. Das ist der Fall, wenn wir ein Monopol haben oder wenn ein paar größere Anbieter sich untereinander absprechen, ein sogenanntes Kartell bilden, dann ist das ja gerade eine Maßnahme, um den Wettbewerb auszuschalten. Und es ist dann häufiger der Staat, der dafür sorgen muss, dass dieser Wettbewerb doch noch so einigermaßen stattfindet mit Kartellgesetzen und so weiter. Wenn wir aber einmal vom Idealfall jetzt ausgehen, dass tatsächlich Markt und Wettbewerb zusammenfallen, dann sorgt das tatsächlich für eine gewisse Effizienz. Weil auf einem funktionierenden Markt über das Preissystem ein Anreiz gegeben ist, möglichst genau das zu produzieren, was die Konsumenten auch wünschen. Weil derjenige, der diese Konsumentenwünsche am besten trifft, der erzielt die höchste Nachfrage oder je nach Marktsituation den höchsten Preis und macht damit letztlich auch den höchsten Gewinn. Also in dieser Hinsicht gibt es hier eine Tendenz zur Effizienz, dass gerade auch das produziert wird, was tatsächlich gewünscht wird. Funktioniert dann in der Praxis auch nicht immer so schön, weil das ist noch an einige Bedingungen geknüpft, im Idealfall aber wäre es so. Gerade dieser entscheidende Aspekt der Effizienz, dass man das produziert, was gewünscht wird, fällt jetzt aber weg bei diesen künstlich inszenierten Wettbewerben. Da treten ja die Nachfrager der Leistung gar nicht mehr in Erscheinung. Da geht es um etwas ganz anderes. Da werden irgendwelche Kennzahlen oder Indikatoren definiert und der Wettbewerb geht dann darum, bei diesen Kennzahlen möglichst gut abzuschneiden. Und das führt dann meistens dazu, dass man zielsicher an den eigentlichen Bedürfnissen vorbeiproduziert. Dieses Problem ist keineswegs neu, das hatte sich so nämlich schon einmal gestellt, nämlich nach der Oktoberrevolution in Russland. Damals wurden ja Märkte aus ideologischen Gründen abgeschafft, aber die zuständigen Beamten, insbesondere Lenin, haben sehr bald festgestellt, dass da die Produktivität einiges zu wünschen übrig ließ in dieser neu eingeführten Planwirtschaft. Die Arbeiter waren nicht mehr motiviert, sich anzustrengen. Und deshalb hat Lenin bereits 1921 geschrieben, jetzt, da eine sozialistische Regierung an der Macht ist, besteht unsere Aufgabe darin, den Wettbewerb zu organisieren. Das hieß dann später in der DDR sozialistischer Wettbewerb. Es klingt ganz ähnlich wie eine Passage aus einer UBS-Broschüre, also einer der zwei Großbanken in der Schweiz, wo allerdings Lenin gar nicht zitiert ist. Und da lesen wir, der Staat muss daher in allen Bereichen vermehrt Wettbewerb schaffen, selbst dort, wo die Aufgaben bzw. Leistungsangebote nicht direkt dem freien Markt ausgesetzt werden können. Die UBS, das ist ja eine Organisation, die besonders dazu berufen ist, dem Staat Ratschläge zu erteilen, wie er sich optimal verhalten soll. Das wissen Sie ja vielleicht auch, die UBS wurde vom Staat gerettet nach der jüngsten Finanzkrise, sonst gäbe es die gar nicht mehr. Aber die Broschüre, die ist aus dem Jahr 2005, da war man eben diesbezüglich noch etwas unverkrampfter. Ja, und weil ich jetzt die Zeit der Planwirtschaft schon erwähnt habe, hier gleich noch ein Beispiel aus dieser Zeit. Das Beispiel, das hat jeweils Ota Schick erzählt. Ota Schick war der Wirtschaftsminister unter der Regierung Dubček zur Zeit des Prager Frühlings in Prag und musste dann nachher in die Schweiz fliehen, war ab 1971 Professor für Volkswirtschaftslehre in St. Gallen an der Universität dort und ich habe dort auch seine Vorlesungen besucht. Und da hat er dieses Beispiel aus der Schuhindustrie erzählt. Und auch dort ließ die Produktivität einiges zu wünschen übrig. Und die dafür zuständigen Beamten haben sich überlegt, was man tun könnte, um die Arbeiter etwas zu motivieren, dass sie sich mehr anstrengen. Und dazu musste man mal zuerst einen Indikator haben, um die Leistung irgendwie zu messen, damit man denen dann eine Belohnung geben konnte, die eben mehr geleistet haben. Ja, und nach längerem Überlegen sind sie draufgekommen, ja, man könnte die Leistung eigentlich ganz gut messen anhand des Materialverbrauchs. Weil derjenige, der mehr Material verbraucht, der produziert ja mehr, also gibt es da einen Zusammenhang. Tatsächlich sind die Arbeiter dann innovativ geworden, aber nicht so, wie man es ursprünglich vorgestellt hatte. Sie begannen nämlich damit, immer materialintensivere Schuhe zu entwickeln. Das heißt, die Schuhe wurden immer klobiger, immer schwerer. Das ist aber nicht gerade eine Eigenschaft, die von Konsumenten besonders geschätzt wird, wenn sie Schuhe kaufen. Das heißt, man hat zielsicher an den eigentlichen Bedürfnissen vorbeiproduziert. Und so ist das heute eben auch, nur nicht mehr ganz so offensichtlich wie in diesem Schuhbeispiel. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Problem, nämlich, oder bei der zweiten Illusion, die ich die Messbarkeitsillusion genannt habe. Qualitative Leistungen lassen sich mit Kennzahlen messen. Und dieses Problem, das kann man ganz gut sehen, wenn man sich etwas in der Welt des Sports umschaut. Da gibt es viele Sportarten, da ist die Leistungsmessung kein Problem. Da geht es um rein quantitative Leistungen, zum Beispiel beim 100-Meter-Lauf muss man einfach die Zeit messen, die ein Läufer braucht, um die 100 Meter zurückzulegen. Es gibt aber ein paar Sportarten, da spielt auch die Qualität eine Rolle. Zum Beispiel beim Eiskunstlaufen. Und da gibt es ja dann sogenannte Preisrichter oder Preisrichterinnen, die sind dazu da, diese Qualität zu beurteilen. Und zwar mit einer Zahl. Und die scheinen das auch zu können. Kurz nachdem eine Kür abgeschlossen ist, kommen die sofort mit ganz präzisen Noten. Wenn man jetzt aber mal schaut, was die wirklich messen, dann stellt man bald einmal fest, in Wirklichkeit können die auch nicht die Qualität messen. Die messen stattdessen etwas anderes und das ist die Zahl der Dreifach- und Vierfachsprünge, die in eine solche Kür hineingepackt werden. Und so ist Eiskunstlaufen inzwischen zu einer etwas absurden Veranstaltung geworden, wo es darum geht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele komplizierte Sprünge zu zeigen. Und damit das da nicht zu einfach wird, läuft als zusätzliches Erschwernis auch noch Musik dazu. Ja, ist aber jetzt nicht weiter tragisch im Eiskunstlaufen, ob man da die Qualität richtig oder falsch misst, weil da geht es ja nur um Unterhaltung. Und solange die Menschen unterhalten sind, ist das in Ordnung. In anderen Bereichen hat es dann aber gravierendere Konsequenzen, weil man eben beginnt, sich auf das zu konzentrieren, was gemessen wird, also die Aspekte der Qualität, die messbar sind, und andere Aspekte der Qualität vernachlässigt, was dann meistens dazu führt, dass die Qualität als Ganzes darunter leidet. Und dieses Problem der Leistungsmessung, das hat im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung immer mehr zugenommen. Ursprünglich beim Fließbandarbeiter, da war das noch relativ einfach, da musste man eigentlich nur die Zeit messen, die der am Fließband gestanden ist, weil kaum lief das Fließband einmal, konnte der gar nicht anders als arbeiten. Das ist sehr schön illustriert im Film Modern Times von Charlie Chaplin. Bei Sekretärinnen hat es sich bereits als schwierig herausgestellt, hat man es auch versucht. Das Beispiel ist aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und zwar hat man die Leistung dort erfasst anhand der Zahl der Tastenanschläge. Man ist dann aber wieder davon abgekommen, als man gemerkt hat, dass die auch in der Pause immer Tasten gedrückt haben. Und völlig unmöglich wird es dann natürlich, wenn wir in Bereiche gehen wie Wissenschaft, Bildungswesen, Gesundheitswesen. Da ist es dann eben so, wie es da unten steht. Die Informationen, die wir bekommen, brauchen wir nicht. Und die wir brauchen, die bekommen wir nicht. Und jetzt wird das Problem nochmals verschärft dadurch, dass ganz viele Leistungen heute in Teams erbracht werden und gar nicht von einzelnen Menschen. Und es geht dann letztlich eigentlich darum, die Leistung eines Einzelnen innerhalb eines Teams zu erfassen. Und ich habe hier einmal ein vorläufig noch fiktives Beispiel aus dem Fußball zusammengestellt. So ganz fiktiv ist es aber schon gar nicht mehr, weil es gibt bereits Tendenzen in Deutschland, so etwas umzusetzen. Ja, und im Fußball geht es ja darum, dass 11 Männer oder Frauen gemeinsam eine Leistung erbringen sollen, möglichst viele Spiele gewinnen. Und jetzt ist da zwar dem Team als Ganzes ein gewisser Anreiz gesetzt, aber noch nicht jedem einzelnen Spieler. Da gibt es solche, die strengen sich an, andere sogenannte Trittbrettfahrer, die profitieren mit von denjenigen, die sich mehr anstrengen und das soll natürlich nicht sein. In der Realität gibt es dann auch so etwas wie Spielfreude, warum man sich doch anstrengt, aber bis vor kurzem haben Ökonomen Spielfreude als eine Verhaltensperversion betrachtet, welche ihre schönen Modelle kaputt macht, weil die Annahme in der Ökonomie ist ja traditionell die, der Mensch verhält sich als Homo economicus, also er schaut nur auf den eigenen Vorteil, handelt rein egoistisch und dann ist für so etwas wie Spielfreude kein Platz. Inzwischen ist auch die Ökonomie draufgekommen, dass das nicht immer eine so gute Annahme ist und dass es sich manchmal lohnt zu schauen, wie sich Menschen tatsächlich verhalten in der Realität, statt einfach diese Annahme zu machen. Die Verhaltensökonomie hat an Bedeutung gewonnen. Aber hier gehen wir jetzt nochmal traditionell aus von dieser Annahme. Jeder schaut nur auf den eigenen Vorteil und da muss man jedem Spieler auch noch einen Anreiz setzen, damit er sich da entsprechend anstrengt. Und dazu muss man wiederum seine Leistung messen. Und die ist jetzt natürlich verschieden, je nachdem, ob es um Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer geht. Wir bleiben mal beim Stürmer. Da könnte dann so ein Indikator sein, Differenz zwischen in dieser Saison geschossenen Toren und der durchschnittlich von einem Stürmer über die letzten 5 Saisons geschossenen Tore. Also je mehr Tore, umso besser. Und dann kann man dieses System einmal laufen lassen. Dann wird man aber bald feststellen, vermutlich, dass das gar kein so guter Indikator ist. Weil der setzt bereits einen perversen Anreiz. Ja, weshalb? Wenn es sich nur lohnt für einen Stürmer, wenn er selbst Tore schießt, dann hat er keine Motivation mehr, einem besser stehenden Mitspieler einen Pass zu geben. Also wird er tendenziell versuchen, auch in ungünstiger Position selbst zu schießen, könnte er doch noch treffen. Wenn er aber einen Pass gibt, dann wirkt es sich auf seine gemessene Leistung nicht aus. Das wird man dann irgendwann feststellen, aber so wie unsere Gesellschaft oder Wirtschaft heute tickt, sagt man sich da nicht, ja gut, dann lassen wir das wieder. Man wird stattdessen sagen, ja stimmt, das ist noch kein perfektes System. Ein Indikator, das reicht natürlich nicht. Wir müssen ein ganzes Indikatorensystem einführen. Wir müssen versuchen, diese Leistung besser zu messen. Und dann kommt die zweite Stufe. Jetzt wird ein ganzes Indikatorensystem eingeführt. Zahl der erzielten Tore sind jetzt nur noch 30% der gemessenen Leistung und jetzt kommen weitere Indikatoren. Zahl der Pässe an andere Spieler, die zu Toren führten, 20%. Zahl der erfolgreich von anderen Spielern übernommenen Flanken und Pässe, 15%. Zahl der gewonnenen Zweikämpfe, 15%. Gesamte Laufarbeit, 15%. Und schließlich noch Zahl der Spiele ohne Fouls, 5%. Das letzte, das ist dann ein sogenannter Fair-Play-Indikator. Den müssen alle Teams einführen, damit sie auch zertifiziert werden. Natürlich auch mit einem Zertifikationssystem verbunden. Aber er ist so gering gewichtet, dass er nicht wirklich eine Rolle spielt. Ja, schon nur bei 6 verschiedenen Indikatoren ist aber vollkommen unklar, wie man sich jetzt noch optimal verhalten soll. Und das System ist so eine Art Blackbox geworden. Und die teureren Spieler werden wahrscheinlich dann Berater engagieren, die sie beraten, wie sie sich da optimal verhalten sollen. In Wirklichkeit ist das Ganze aber so gut oder so schlecht, wie wenn man gar nichts messen würde. In einer Hinsicht ist es aber hervorragend. Es sind ganz neue Arbeitsplätze entstanden. Jedes Team muss ja jetzt jemanden da anstellen, der da diese ganzen Zahlen erhebt, auswertet, die Ranglisten erstellt. Die Spieler müssen jetzt alle ein Messgerät auf sich tragen, welche die Laufarbeit messen, diese Geräte müssen gewartet werden und so weiter. Das Ganze ist eine hervorragende Beschäftigungsmaschine. Und was ich jetzt hier eben geschildert habe anhand eines fiktiven Beispiels, das ist auch häufig der typische Gang in der Realität. Das beginnt meistens mit einigen wenigen Indikatoren, dann kommt man irgendwann drauf, ja damit wird die Leistung noch nicht richtig erfasst, werden das immer mehr Indikatoren. Zum Beispiel werden britische Hausärzte heute nach 146 Indikatoren beurteilt. Das wird dann natürlich irgendwann zu einer Blackbox, aber auch in der Realität entstehen auf diese Weise ganz neue Arbeitsplätze, die mit diesen ganzen Systemen verbunden sind. Und jetzt kommt aber noch ein ganz entscheidender dritter Faktor dazu, und das ist die Motivation der von solchen Wettbewerben betroffenen Menschen. Und das habe ich die Motivationsillusion genannt. Menschen brauchen Zuckerbrot und Peitsche, um Höchstleistungen zu erbringen. Zum Beispiel auch in der Wissenschaft. Und ein Wissenschaftler ist da abgebildet, der sieht etwas eigenartig aus. Und das ist ja nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Tatsächlich sind Wissenschaftler manchmal etwas eigenartig aussehende oder auch handelnde Menschen, sind aber nicht selten diejenigen, die ganz zentral sind für den wissenschaftlichen Fortschritt. Zum Beispiel Einstein. Nicht Einstein, der hätte unter heutigen Bedingungen keine Chance, Professor zu werden an einer Universität, weil er hat praktisch nichts publiziert in wissenschaftlichen Zeitschriften. Seine entscheidenden Arbeiten zur Relativitätstheorie wurden dann zwar publiziert, aber im Wesentlichen deshalb, weil er den Herausgeber kannte und der hat da so etwas an dem Begutachtungsprozess vorbeigemogelt. Viel später hat Einstein dann nochmals versucht, einen Artikel zu veröffentlichen in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Der wurde abgelehnt. Er hat dann einen Brief geschrieben an den Herausgeber, er hätte seine Arbeit eingereicht, damit sie publiziert würde und nicht, dass man ihn kritisieren würde. Also, Einstein, der wäre da nicht sehr weit gekommen, ist aber doch relativ wichtig für den Fortschritt in der Physik. Und jetzt kann man sich mal allgemein fragen, ja, von welchem Menschenbild geht man denn eigentlich aus bei solchen Systemen? Und das hat ein amerikanischer Betriebswirtschaftler, Douglas MacGregor, bereits im Jahr 1960 systematisch zu unterscheiden versucht, indem er sogenannte X-Typen und Y-Typen definiert hat. Die X-Typen, die haben eben eine Abneigung gegen Arbeit und müssen dann von außen extrinsisch durch Zuckerbrot und Peitsche motiviert werden und die lieben weder Herausforderungen noch Verantwortung. Also tendenziell alles negativ, Y-Typen das Gegenteil, intrinsisch motiviert, Freude an der Arbeit, an Herausforderungen, Verantwortung und so weiter. Inzwischen hat der X-Typ seine politische Korrektheit weitgehend eingebüßt. Niemand würde offiziell zugeben heute, dass er seine Mitarbeiter als X-Typen behandelt. Wenn man dann aber schaut in der Praxis, wird man häufig den Verdacht nicht los, dass Vorgesetzte sich selbst zwar schon als Y-Typen sehen, aber ihre Mitarbeiter dann selbstverständlich als X-Typen, die man mit Zuckerbrot und Peitsche motivieren muss. Nicht nach außen gibt man sich dann so mit Saint-Exupéry. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommel nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ein in Motivationsseminaren häufig missbrauchter Satz. In der Realität wird dann aber aus dieser schönen Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer häufig die etwas profanere Sehnsucht nach dem Bonus. Und wie sich Führungskräfte so geben, das kann man vor allem in der Schweiz sehen, wenn man jeweils am Samstag die Neue Zürcher Zeitung liest. Haben Sie vielleicht auch schon gesehen, da gibt es dann eine Rubrik, 33 Fragen, und da darf jeweils eine Führungskraft dann diese 33 Fragen beantworten. Und wenn man das liest, hat man das Gefühl, also in der Schweiz gibt es wirklich nur ganz tolle, hervorragende Menschen auf den Führungsetagen, die alle unermüdlich daran arbeiten, dass es uns in Zukunft noch besser geht. Und das ist ja gar nicht so leicht, weil es geht schon ziemlich gut in der Schweiz. Also die arbeiten alle sehr viel, lieben ihre Arbeit und die täglichen Herausforderungen. Und dann gab es einen richtigen Wettbewerb, wer noch weniger schläft als der andere. Am Schluss war der Benchmark so bei etwa 4 Stunden. Mehr braucht eine echte Schweizer Führungskraft nicht. Und die wurden auch noch gefragt, was ist ihr größtes Laster? Ja, die kennen keine echten Laster. Bei Frauen am häufigsten genannt Süßigkeiten und bei Männern Rotwein. Und wenn es ganz hoch kommt, gibt man zu, dass man manchmal etwas ungeduldig ist. Ja, die gleichen Menschen, die sich aber hier so hochgradig intrinsisch motiviert geben, die wollten dann aber auf der anderen Seite doch auch einen möglichst hohen Bonus haben. Und sonst hätten wir in der Schweiz diese ganzen Diskussionen nicht gehabt und diese Top-Management-Gehälter. Und das heißt, offenbar trauen dann viele Führungskräfte heimlich noch nicht einmal sich selbst zu, Y-Typen zu sein, sondern betrachten sich auch noch als X-Typen, die man eben mit einem Zuckerbrot in Form eines Bonus belohnen muss, damit sie überhaupt eine Leistung erbringen. Das Ganze ist jetzt bereits ein bisschen Vergangenheit. Die Fragen wurden inzwischen abgeändert. Die kommen alle nicht mehr vor, diese Fragen. Vielleicht auch deshalb, weil ich 2 Artikel dazu veröffentlicht habe. Und die Frage mit dem Schlaf hat sich inzwischen sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Inzwischen wird da gefragt, was halten Sie von Managern, die angeben, dass sie nur wenige Stunden Schlaf brauchen in der Nacht. So schnell kann sich das ändern. Ja, und was allgemein eigentlich das Problem ist von solchen Systemen, das hat Reinhard Sprenger in seinem ziemlich bekannt gewordenen Buch Mythos Motivation eigentlich sehr gut herausgearbeitet, wo er sagt, das System der Motivierung ist methodisiertes Misstrauen. Weil man stellt damit eigentlich alle Mitarbeiter unter den Generalverdacht der Leistungsverweigerung. Und das gilt natürlich genauso auch im Bildungswesen. Man stellt auch die Schüler natürlich unter den Generalverdacht der Leistungsverweigerung. Und die implizite Annahme bei solchen Systemen ist ja die, ihr könntet eigentlich alle mehr, wenn ihr wirklich wolltet. Also müssen wir diese Zusatzleistung jetzt aus euch mit einem Zuckerbrot herauskitzeln, beziehungsweise mit einer Peitsche herausprügeln. Und das sorgt natürlich von Anfang an nicht für ein sehr angenehmes Klima, wenn man von einer solchen Grundannahme ausgeht. Weil das sind eigentliche Misstrauenskulturen. Und es ist ja dann tendenziell so, dass am Anfang des Jahres, da werden alle auf den Status schwarzes Schaf gesetzt. Und da muss man beweisen während des Jahres, dass man eigentlich ein weißes Schaf ist. Und dann ist das gut. Und im nächsten Jahr wird man wieder zurückgesetzt auf Status schwarzes Schaf. Da muss man wieder beweisen, dass man eigentlich ein weißes Schaf ist. Jetzt gibt es natürlich Tätigkeiten, da kann man nicht auf die Freude an der Arbeit oder die intrinsische Motivation setzen. Das ist der Fall bei langweiligen, unangenehmen Arbeiten. Da weiß man auch, dass solche Zuckerbrot- und Peitschensysteme funktionieren. Um solche Arbeiten geht es ja aber gar nicht in Bereichen wie Bildung oder Wissenschaft. Und wir wollen ja auch gar keine Lehrer haben, die Lehrer geworden sind, nur weil sie da irgendwie möglichst viel Geld verdienen. Wir wollen auch nicht Ärzte, die aus diesem Grund Ärzte geworden sind, aber gerade das wird dann mit solchen Systemen gefördert. Und die stoßen dann im Allgemeinen auch ziemlich schnell an Grenzen. Nicht nur, weil ich einen Hund mit einem Stück Wurst dazu bringen kann, dass er durch einen Ring springt, kann ich ihn mit zwei Stück Wurst nicht dazu bringen, dass er auch einfache Kopfrechenaufgaben löst. Irgendwie sind dem Hund da Grenzen gesetzt. Und man weiß eben allgemein, je kreativer eine Tätigkeit ist, umso wichtiger wird eben die Freude an der Arbeit, die intrinsische Motivation. Und es ist nun aber nicht nur so, dass dann diese Systeme nicht mehr wirklich wirken, sondern es kommt zu einem eigentlichen Verdrängungseffekt. Das heißt, die Freude an der Arbeit wird dann eben gerade durch solche Systeme zerstört. Und das typischerweise noch am allermeisten bei denjenigen Menschen, die eigentlich am meisten motiviert wären. Weil das sind wiederum diejenigen, die am allerwenigsten Lust haben, nur für irgendwelche Indikatoren zu arbeiten, sich da ständig beurteilen zu lassen, sind häufiger aber auch die Menschen, die dann gar nicht so gut abschneiden, weil sie sind manchmal auch etwas unkonventionell, passen nicht so ganz in die Norm und solche Systeme haben ja auch einen ganz stark normierenden Charakter. Nicht alle werden nach genau den gleichen Indikatoren beurteilt. Also es kommt dann zu diesem Verdrängungseffekt, den man untersucht hat, bei einigen Tätigkeiten, das ursprüngliche Beispiel stammt aus dem medizinischen Bereich, Blutspenden. Da hat man Folgendes festgestellt, als man damit begonnen hat, die Menschen zu bezahlen für das Blutspenden, hat die Qualität des gespendeten Blutes abgenommen. Und da hat man sich überlegt, woran das liegen könnte und die Erklärung, die in der hier zitierten Arbeit gegeben wird, ist die folgende. Durch die Bezahlung wurde der Charakter dieser Tätigkeit Blutspenden geändert. Ursprünglich betrachtete man das als eine Art karitative Tätigkeit, die man für die Allgemeinheit erbracht hatte. Durch die Bezahlung wurde das sozusagen zu einer normalen ökonomischen Tätigkeit. Aus rein ökonomischem Kalkül heraus lohnt es sich aber für die meisten Menschen nicht, Blut zu spenden. Das ist langweilig und unangenehm. Also bleiben nur diejenigen übrig, die wirklich auf das Geld angewiesen sind. Das sind typischerweise wieder Randgruppen, Menschen, die eben nicht die beste Blutqualität aufweisen. Oder zweites Beispiel, wenn man Kindern Aufgaben gibt von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und man belohnt sie nicht für richtig gelöste Aufgaben, dann wählen sie von sich aus meistens die schwierigeren Aufgaben. Sie sind eben neugierig, ob sie in der Lage sind, die zu lösen. Belohnt man sie jetzt aber für richtig gelöste Aufgaben, dann wählen sie natürlich die leichtesten Aufgaben, weil jetzt wollen sie möglichst viel Belohnung kassieren. Das heißt, die eigentlich natürlich vorhandene Neugierde wird dann gerade verdrängt durch dieses Belohnungssystem. Und ähnliche Dinge hat man auch bei anderen Tätigkeiten beobachtet. Das sind also diese drei Illusionen. Ich komme dann sehr bald zum Ende. Und wo kommen jetzt diese Systeme vor allem zum Einsatz? Ich habe es schon erwähnt, in der Wissenschaft, da geht es um künstlich inszenierte Wettbewerbe, einerseits um möglichst viele Publikationen, beziehungsweise Zitationen dieser Publikationen. Und der andere Wettbewerb ist der Wettbewerb um Projekte, um Drittmittel. Und wenn wir dann so Rankings anschauen von Universitäten, was ist eine exzellente Universität, dann hängt das ganz wesentlich an solchen Indikatoren. Was nie eine Rolle spielt, das ist der Inhalt. Es ist vollkommen egal, worüber man forscht, Hauptsache diese Zahlen stimmen. Oder im Bildungswesen, da werde ich zum Schluss dann gleich nochmal darauf zurückkommen, oder vorhin schon darüber gesprochen, über den PISA-Test, das ist natürlich einer dieser Wettbewerbe, die man hier inszeniert. Aber es gibt auch ganz direkt einen Wettbewerb um immer mehr Abschlüsse, also um immer mehr Abiturienten, um immer mehr Bachelor, immer mehr Master, weil das angeblich dann eben auch ein besseres oder mehr Erfolg garantiert in einer gewissen Gegend oder in einem Land. Ja, und das Dritte, ich erwähne das nur, Gesundheitswesen, auch wichtig für solche künstlich inszenierten Wettbewerbe, zum Beispiel die Fallpauschalen, die man heute hat, oder eben auch dieses Pay-for-Performance. Ja, jetzt vielleicht zum Schluss, ja, muss ich auch noch erwähnen, dass in diese ganzen künstlich inszenierten Wettbewerbe natürlich nicht nur in öffentlichen Organisationen stattfinden, sondern auch in größeren Unternehmen, weil die agieren zwar nach außen auf dem Markt, intern sind das aber auch Planwirtschaften und dort versucht man auch, die Leistung der Mitarbeiter mit solchen künstlich inszenierten Wettbewerben dann zu fördern. Also jetzt ganz zum Schluss noch kurz auf den PISA-Test, weil da kann man etwas ganz Interessantes sehen. Da ist ja dann häufig Finnland das Land, welches am besten abgeschnitten hat, zumindest in Europa. Und da sind schon ganze Bildungsdelegationen nach Finnland gereist, um herauszufinden, wie die das machen, die Finnen. Und jetzt kann man mal vollkommen unabhängig vom PISA-Test schauen, wodurch fallen denn finnische Jugendliche sonst noch so auf, außer durch ihr gutes Abschneiden beim PISA-Test. Und da gibt es von der OECD Studien über die Situation von 11-, 13- und 15-Jährigen. Zum Beispiel, wie häufig essen Kinder Früchte. Ja, wie man sieht, in Finnland werden am seltensten Früchte gegessen von allen Ländern. Also da muss man offenbar umdenken, gesunde Ernährung nützt nichts, sie schadet. Oder wie häufig sind Jugendliche betrunken? Auch hier sieht man, ist Finnland fast führend, nur in England ist es noch ein bisschen häufiger. Auch da gilt jetzt offenbar, Alkohol schadet nicht, er nützt. Oder wie gerne gehen die denn zur Schule? Nicht, wie man sieht, in Finnland gehen Jugendliche am wenigsten gerne in die Schule. Und da muss offenbar die ganze Pädagogik umdenken. Bisher hat man ja geglaubt, das fördere den Lernerfolg, wenn Kinder gerne in die Schule gehen. Das stimmt gar nicht. Kinder müssen die Schule hassen, dann ist der Lernerfolg groß. Und wenn wir da ein bisschen zusammenfassen, dann sieht das natürlich auf dem Papier hervorragend aus in Finnland. Da machen ja fast 95% eine Art Abitur. Also man muss sich sehr Mühe geben, dass man kein Abitur macht dort. Aber sie gehen eben am wenigsten gerne zur Schule, ernähren sich nicht sehr gesund, rauchen und trinken relativ viel, stammen dann auch relativ selten aus intakten Familien. Und dann ist natürlich eine so hohe Abiturquote ein hervorragendes Mittel, um die Jugendarbeitslosigkeit zu fördern. Weil etwa die Hälfte dieser Schulabgänger bleibt nachher hängen zwischen Schulabschluss und Hochschulabschluss, also machen gar nicht einen Hochschulabschluss, sind aber nicht vorbereitet auf eine praktische Tätigkeit und enden dann eben häufiger in der Arbeitslosigkeit. Und wenn man das alles sieht, dann kann man sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, eigentlich Finnland da nachzueifern. Ja, jetzt, keine Angst, ich sage nicht mehr, was auf dieser Folie hier steht. Nicht? Nur eine Bemerkung, es ist kein Plädoyer jetzt, das ich hier gemacht habe, dass man überhaupt nichts mehr messen soll und alles sich selbst überlässt. Aber es gibt eben einige Grundsätze, die man berücksichtigen sollte. Und ich habe jetzt hier nur ein paar Dinge noch erwähnt, kann man vielleicht nachher in der Diskussion noch darauf eingehen. Und ein Problem ist aber, dass ganz häufig solche Systeme von oben einfach eingeführt werden, ohne dass die Betroffenen etwas dazu zu sagen haben. Das heißt, im Bildungswesen werden weder Lehrer, Eltern noch Schüler gefragt, im Gesundheitswesen weder Ärzte, Patienten noch Pflegepersonal. Und natürlich fragt man auch die Wissenschaftler nicht, wenn es um solche Systeme geht. Und da ist es ein bisschen so, wie es der polnische Aphoristiker Jerzy Stanisław Lec einmal formuliert hat, immer wird es Eskimos geben, die den Eingeborenen von Belgisch-Kongo Verhaltensmaßregeln für die Zeit der großen Hitze geben werden. Vielen Dank.